Vielen Dank für diesen sehr passenden Übergang zur Predigt. Denn wir werden uns heute mit dem Thema Glauben beschäftigen. Die einen oder anderen von euch werden sich daran erinnern, wir haben vor 14 Tagen hier uns sehr viel Zeit genommen, mal an einem Samstag mal über unsere Gemeinde nachzudenken, was uns so beschäftigt, wie die Zukunft weitergehen kann. Und unter anderem war auch ein großes Thema, was ist eigentlich so der Kern des Ganzen, was wir hier so miteinander tun und was wir hier erleben und was wir glauben. Und das war dann für mich der Anlass, darüber nachzudenken, dass wir vielleicht uns auch über diese Kerndinge immer mal wieder Gedanken machen. Und das möchte ich gerne heute Morgen mit einer ersten Predigt zu diesem Thema, was glauben wir eigentlich oder was ist besser gesagt das überhaupt, dieses Ding genannt Glaube? Was machen wir denn da eigentlich, wenn wir sagen, wir glauben? Und der Einstieg gerade eben in dem letzten Lied im Lobpreisteil war ja das Glaubensbekenntnis vertont. Der ein oder andere hat es vielleicht erkannt. Das ist das Glaubensbekenntnis, was schon seit vielen hundert Jahren in der Christenheit häufiger mal gesprochen wird. Bei uns ist das nicht so die ganz große Tradition, in anderen Kirchen ist das deutlich mehr, wo man sich gegenseitig auch das einfach nochmal wieder in Erinnerung ruft, was glaube ich eigentlich? Nun ist es heute nicht der Schwerpunkt, was genau glaube ich, sondern eigentlich, was ist das überhaupt, Glauben? Und ich möchte, bevor wir auf den Predigtext gucken, ich gucke mal ganz kurz zur Technik, habt ihr geschafft? Ja, super, hast rein, danke. Bevor wir uns den angucken, möchte ich erstmal mit 4 Missverständnissen aufräumen, die mir so bei mir selbst, aber auch bei vielen anderen Menschen schon begegnet sind. 4 Missverständnisse darüber, was Glaube ist. Also in dem Fall, was es nämlich nicht ist. Erstens, Glaube ist nicht das Richtighalten von bestimmten Glaubenssätzen. Also Glaube besteht nicht darin, dass ich bestimmte Dinge für richtig halte und für wahr halte, und das ist dann Glaube. Dahinter steckt dann, wenn man jetzt in der Theologensprache bleibt, das Thema Dogmatik. Also glaube ich die richtigen Glaubenssätze, die Dogmen. Glaube ich die oder glaube ich die nicht? Ist das entscheidend oder ist es das nicht? Und ich behaupte, das ist es nicht. Ich werde im Laufe der Predigt darauf zurückkommen und ihr werdet merken, warum ich da so deutlich bin. Das Zweite, Glaube heißt auch nicht, ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe von Menschen, zu einem Volk, wie zum Beispiel das Volk Israel, was für sich in Anspruch genommen hat, wir sind das Volk Gottes und auch wir als Christen sind nicht deshalb gläubig, weil wir zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören, weil wir Baptisten sind oder weil wir evangelische Christen sind oder weil wir überhaupt Christen sind, wie auch immer. Das ist nicht entscheidend, ob wir glauben. Das dritte Missverständnis, Glauben bedeutet, ich muss bestimmte Regeln und Gesetze einhalten. Und wenn ich das nicht tue, dann glaube ich nicht. Oder nicht richtig. Auch das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Menschen glauben, wenn sie etwas Bestimmtes nur richtig machen, dann ist das Glaube. Und wenn sie sich an bestimmte Regeln, Abläufe, Übungen, was auch immer man sich darunter so vorstellen mag, halten, dann wäre das Glaube. Auch das stimmt nicht. Und das vierte, Glaube ist auch nicht das Bewusstsein oder die Überzeugung davon, dass es eine höhere Macht gibt. Auch das hat nichts mit Glaube zu tun. Aber jetzt habe ich euch lang genug gesagt, was es nicht ist. Wir wollen ja auch gucken, was es ist. Von daher schauen wir einmal in den Predigtext, den wir für uns heute haben, ob dieser nicht etwas zu diesem Thema zu sagen hat. Und ihr seht ihn jetzt da hinten. Ich lese ihn euch vor. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, Ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Langer Text. Aber wisst ihr, was ich an Jakobus so mag? Er ist so unglaublich praktisch. Da gibt es wenig Raketenwissenschaften oder Theologie, in der du dich verheddern kannst. Es ist eigentlich sehr schnell klar. Und wenn ich das mal mit einem Satz etwas abstrakt zusammenfasse, was wir hier gerade gehört haben, dann heißt das für mich, Glaube ist gleich Vertrauen auf Gott, das mein Leben und Verhalten verändert. Punkt. Glaube ist Vertrauen auf Gott, das mein Leben und mein Verhalten verändert. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich Jakobus so mag, weil er es nicht so kompliziert macht. Diejenigen von euch, die wissen, dass es in der Bibel noch einige andere Autoren gibt, außer Jakobus, werden jetzt vielleicht sagen, aber was ist denn mit Paulus? Der hat doch ganz was anderes zu dem Thema gesagt. Ich erzähle euch ganz kurz, was Paulus dazu gesagt hat und lese dazu aus dem Römerbrief, Kapitel 3. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Ich sehe also jetzt schon in den Gesichtern derjenigen, die sich damit schon mal beschäftigt haben, also wie denn jetzt, so oder so, und das passt doch nicht zusammen, wie soll das gehen? Ich finde das eigentlich ganz interessant, dass wir immer wieder versuchen, und ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt, aber dass wir es immer wieder versuchen, Dinge gegeneinander auszuspielen. Um dann am Ende zu sagen, von wegen, suche ich mir halt was aus, was mir vielleicht passt. Aber wisst ihr, am Ende ist es ja so, wie beim Reiten. Du kannst auf der einen Seite vom Pferd fallen oder auf der anderen. Geritten wird in der Mitte. Und ich halte das für eine ganz wichtige Erkenntnis und diese Mitte möchte ich gerne heute mit euch finden. Bei der scheinbar entgegengesetzt lautenden Aussage in Römer 3 geht es darum, dass Juden wie Nichtjuden von Gott angenommen für gerecht erklärt werden aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus, unabhängig davon, ob sie die vom Gesetz des Mose geforderten Taten vorweisen können. Bei Jakobus geht es darum, dass der Glaube der Christen nicht ein bloßes Bekenntnis sein darf, sondern sich in entsprechenden Taten als lebendig erweisen soll. Und wisst ihr, ich fand besonders spannend dabei den Vers 26 von Jakobus, und der ist mir tatsächlich erst vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Und da geht es darum, dass Jakobus ja einen Vergleich anstellt, nämlich der Körper ist ohne den Geist tot. So weit, so logisch. Wir würden jetzt aber, wenn wir diese Logik fortsetzen, doch vermuten, dass der Vergleich weitergeht. So wie ein Körper ohne den Geist tot ist, so sind die guten Taten ohne den Glauben tot. Also ein Körper ohne Sinn und Verstand ist ein Stück Fleisch, ist tot. Und wenn wir irgendwas machen ohne Sinn und Verstand, dann ist das auch tot. Also Körper ohne Geist ist tot und Taten ohne Geist sind auch tot. Aber, jetzt kommt, sagt Jakobus gar nicht. Das fällt dem Schlingel ein, er macht einfach eine andere Logik auf. Und er sagt nämlich stattdessen, der Glaube ohne die Taten ist tot. Fand ich bemerkenswert. Das heißt, wenn mein Vertrauen darauf, dass Gott mich unendlich liebt, keine Auswirkungen in meinem praktischen Leben hat, sprich in meinem Verhalten, dann ist es nutzlos. Wenn mein Vertrauen darauf, dass Gott mich unendlich liebt, keine Auswirkungen in meinem Leben und in meinem Verhalten hat, dann ist es nutzlos. Auch wenn Martin Luther mit dem Jakobusbrief auch schon so seine Schwierigkeiten hatte, er nannte ihn mal eine stroherne Epistel, also so ein etwas unnützes Geschreibsel, würde man vielleicht heute sagen, muss ich sagen, wenn man genau hinsieht, stellt man doch fest, dass auch Jakobus sich durchaus nicht alleine mit seiner Meinung da befindet, sondern sich in sehr, sehr guter theologischer Gesellschaft befindet mit seiner Aussage. Und jetzt nehme ich mal nur zwei Beispiele raus. Und die Theologie, die ich jetzt hier verkünde, stammt von einem ganz berühmten Theologen, der da stundenlang gesessen und Bücher, nein, hat er nämlich nicht, Jesus. Jesus sagt im Matthäusevangelium, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr einem meiner geringsten Brüder, in Klammern Schwestern, nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und danach werde ich euch beurteilen. Matthäus 25. Matthäus 7. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also ganz so abgefahren ist Jakobus mit seiner Meinung scheinbar dann doch nicht. Er ist gar nicht so weit weg von Jesus, von dem wir sagen würden, der müsste es eigentlich doch am besten wissen. Jetzt ist es ja so, wenn ich mir das so angucke, dann könnte es dazu führen, dass der ein oder andere glaubt, das ist aber ganz schön anstrengend. Ich muss auf jeden Fall immer das Richtige tun. Hoffentlich mache ich bloß nichts falsch. Oder noch besser oder schlechter, hoffentlich mache ich genug. Wenn ich nicht genug mache, dann ist ja richtig problematisch. Ich kann mir vorstellen, dass diese Gedanken dich unruhig machen. Aber an dieser Stelle wärst du dann halt wieder von der einen Seite vom Glaubenspferd gefallen. Denn darum geht es nicht. Der spannende Punkt dabei ist, dass wir auf der einen Seite genau das haben, was Jakobus beschreibt, nämlich wenn du einen Glauben hast, ein Vertrauen auf Gott, dass Gott dich unendlich liebt, dann muss das sich irgendwie zeigen. Das kann nicht sein, dass das einfach spurlos an deinem Leben und an dir vorbeigeht. Das ist nicht nur eine innere Überzeugung, sondern das hat Auswirkungen, anders geht es nicht. Und auf der anderen Seite Die Gnade, selbst wenn ich nicht alles richtig mache, Gott bleibt bei seiner Liebe zu mir. Ich halte das für entscheidend wichtig, dass wir auf diesem Pferd sitzen bleiben und nicht auf der einen oder anderen Seite runterfallen. Und ich möchte uns heute genau daran erinnern, dass es um beides geht. Und du weißt selber am besten, was bei dir gerade die Seite ist, auf der dein Sattel langsam anfängt zu rutschen. Ist es das, dass du zwar fest davon überzeugt bist, Gott liebt mich unendlich und er wird immer zu mir stehen? Dann hätte ich eine Frage an dich. Zeigt sich das irgendwo in deinem Leben? Wird das deutlich in deinem Alltag? Vielleicht bist du aber auf der anderen Seite unterwegs und bist unheimlich aktiv und machst alles Mögliche, immer mit so einem kleinen Hintergedanken von, naja, ich muss mich schon anstrengen, ansonsten habe ich ein Problem mit Gott oder Gott mit mir. Dann würde ich dir sagen, rutsch mal wieder ein bisschen in die Mitte von deinem Glaubenspferd und versuche, an der Mitte zu reiten. Es wäre wichtig zu wissen, dass Gott dich unendlich liebt und es gibt nicht zu wenig gemacht. Und es gibt auch nicht falsch gemacht, sondern es gibt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Das Zeichen dafür, und jetzt kann man sagen, das ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, diese Symbolik, aber das Zeichen dafür, dass es sehr ausgeglichen ist, ist das Kreuz. Auch das hat eine Mitte. Die Mitte besteht darin, dass Gott schon alles getan hat an diesem Kreuz für uns. Und dass diese Mitte aber auch Auswirkungen hat nach links und nach rechts. Es geht nicht um Aktionismus, der mich rettet, und es geht auch nicht um ein befohlenes Vertrauen. Du kannst kein Vertrauen befehlen, auch nicht das Vertrauen zu Gott. Aber das Vertrauen zu Gott beruht darin, dass Gott als erstes begonnen hat, auf dich zuzugehen und dir alles zu geben, was du brauchst. Glaubst du das? Zum Abschluss noch einmal die zwei Fragen. Vertraust du darauf, dass Gott dich unendlich liebt und er dafür sogar seinen Sohn geopfert hat? Zweitens, wo verändert dieses Vertrauen dein Leben und dein Verhalten? Wo wird es sichtbar? Amen.